Schönen guten Morgen, auch von mir. Ich habe ja einen Sohn im Kindergarten und der kommt, der freut sich da auch drauf, der ist da ganz begeistert. Und wenn er nach Hause kommt, frage ich ihn, was hast du heute gemacht, was hast du heute erlebt? Papa, das sage ich dir nicht, das ist eine Überraschung. Und ich glaube, ich habe heute auch eine Überraschung für euch. Ich bin mal gespannt. Zumindest wird es vermutlich ein bisschen anders werden, als mancher das denkt. Ich bete noch gerne zum Beginn. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir vor dich treten dürfen, dass wir aus deinem Wort lesen dürfen und dass du hier mitten unter uns bist. Segne uns jetzt, zeig uns, was du uns zu sagen hast. Gib mir die richtigen Worte und gib uns offene Herzen. Amen. Wir haben uns ja in Kapitel 14 eingefunden und haben das sehr unorthodox gemacht. Wir haben dieses Kapitel 14 von hinten aufgezogen und arbeiten uns jetzt nach vorne. Also wir sind jetzt am Beginn von Kapitel 14. Thomas hat es letzte Woche schon erwähnt, hatten verschiedene Gründe gehabt, aber jetzt sind wir halt dabei. Und ich musste halt in meiner Vorbereitung denken, es ist schon schwierig, wenn man jetzt Texte nimmt, die eigentlich schon hätten gedanklich passiert sein sollen. Aber dann dachte ich mir, es gibt ja auch so häufig Situationen, meistens in Filmen, wo manchmal etwas gezeigt wird und dann wird zurückgespult und dann wird gesagt, okay, 48 Stunden vorher und dann fängt man richtig in den Film an. Und ich dachte mir, komm, das könnten wir ja auch so machen und wir halten das Prinzip mal bei. Ja, wir wollen die Leute ja irgendwie an ihren Sessel kleben, fesseln. Ja, und das ist vielleicht hilfreich, um das jetzt ein bisschen besser einzuordnen. Also versucht euch jetzt mal gedanklich wieder einzuordnen von vor 2 Wochen, bevor der Wolfgang gepredigt hatte. Da sind wir nämlich jetzt chronologisch angekommen. Und gleichzeitig ist diese Textstelle, um die es heute geht, die wir nachher auch lesen, sehr speziell aufgebaut, weil auch da Matthäus eine Geschichte oder etwas erwähnt, was schon geschehen ist. Und da habe ich auch gedacht, naja, das wird ja auch in Filmen oder in Serien auch genutzt, weil man denkt, hier, da sitzen Leute, die haben das nicht mitbekommen, was vorher gewesen ist. Ja, und dann wird da vorgespult oder zurückgespult und gesagt, hier, das ist, was bisher geschehen ist. Ja, was bisher geschah. Deswegen habe ich die Predigt auch so genannt, weil wir heute nicht nur zurückblicken ans Anfang von Kapitel 14, sondern auch Matthäus zurückblickt auf etwas, was schon geschehen ist. Ich habe mir gedacht auch jetzt, also wie gehen wir denn an diese Sache am besten dran? Johannes der Täufer ist das Hauptaugenmerk heute. Und Johannes hat bisher in den gesamten Kapiteln vorher, in den 13 Kapiteln, immer mal wieder kurz die Hand gehoben, hat sich kurz bemerkbar gemacht, in verschiedenen Weisen. Also er ist von Anfang an dabei, aber er kommt immer mal kurz, sage ich jetzt mal, in kleinen Ausschnitten so ein bisschen. Wir wissen, was er tut, aber nicht so richtig. Und deswegen, bevor wir über seinen Tod reden, möchte ich über sein Leben reden. Und das ist der erste Punkt. Johannes hat eine große Rolle erfüllt. Er war neben dem Messias die Person, die auf ganz Israel gewartet hat. Ja, es wurde angekündigt im Alten Testament, dass ein Prophet wie Elia auftreten würde. Und Jesus hat bestätigt, das ist Johannes. Wir haben eben auch gelesen, wie die Situation war, in die Johannes hineinkommt. Ja, Herodes oder beziehungsweise Israel ist eingeteilt in Stadtteile oder Landesteile und jedes Teil hat seinen eigenen Fürsten. In manchen Übersetzungen steht Vierfürst. Könnt ihr euch überlegen, Vierfürst heißt, es gab 4 Teile und diese Teile wurden eben anders regiert. Ja, bei Roger stand Landesfürst, das passt auch ganz gut. Und so bekommen wir mit, dass Herodes Antipas das Land hier regiert um Galiläa. Und für uns nur zu wichtig, das ist, der Name Herodes kommt häufig vor im Neuen Testament, aber das sind unterschiedliche Personen. Das ist nicht die gleiche Person, die wir zu Jesu Geburt haben, der ja die Kinder umbringt zum Beispiel. Ja, und also wir reden von seinem Vater und das hier ist jetzt der Sohn, Herodes der Jüngere, Herodes Antipas. Man kann natürlich noch viel mehr sagen, aber das soll es erstmal reichen. Diese Geburt von Johannes war so vorhergesagt, dass wir die Geschichte gerne auch im Kindergottesdienst erzählen, wo Zacharias, sein Vater, stumm wird, weil er nicht glauben kann, dass er tatsächlich noch ein Kind bekommt. Das Geschichte geht dann natürlich gut aus, nachdem er seinen Sohn auch Johannes nennt. Ja, er kommt ungefähr 6 Monate vor Jesus auf die Welt. Und was passierte dann, 30 Jahre, nicht ganz später, Lukas 3, was der Roger gelesen hat, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Das Wort Gottes, die Botschaft von Johannes, er kam zu ihm in der Wüste. Und die Botschaft haben wir danach auch gehört. Kehrt um und tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Er taufte und bezeugte den, der da kommen sollte, das Lamm Gottes, Jesus, den Messias. Übrigens, ihr werdet heute häufiger das Wort Wüste hören. Macht euch einfach mal einen kurzen Vermerk, wo das immer vorkommt heute. Ja? Wir sehen Johannes Auftrag, wir sehen Johannes Auftrag hier gleich zu Beginn, Johannes 1. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Das ist ein sehr interessanter Satz, denn Johannes war älter als Jesus, aber wir wissen schon, er spielt auf diese Ewigkeit an, dass Jesus schon vor Ewigkeit da war. Ja, ich bin, sagt er ja in anderen Stellen. Jesus war schon, bevor er gewesen ist, bevor Johannes gewesen ist. Und dann Vers 31, und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Johannes kam auf die Welt als Wegbereiter für Jesus, angekündigt und vollzogen. Angekündigt im Alten Testament und vollzogen. Und mit welchem Ziel? Damit Israel Jesus erkennt. Damit Jesus Israel offenbar würde. Seine Botschaft, sein Auftreten, sein Leben hatten 2 Tatsachen, die zugrunde gelegt haben. Sie wollten zeigen, wer Jesus ist und was er tun wird. Das war seine Aufgabe, das war die Botschaft, das war das Wort Gottes, was an ihn herangetragen wurde. Und sein Dienst war die Hauptsache für Johannes. Wir sehen am Anfang, dass er sich zurückgezogen hat und als es dann losging mit seinem Dienst, war er am Taufen, er war am Predigen, hat die Leute erreicht und Leute sind zu ihm gekommen. Ja? Die Pharisäer haben das missbilligend wahrgenommen. Da gehen Leute hin zu Johannes dem Täufer. Und wie hat er das getan? Er schreibt es am besten selbst, und vielleicht kennt ihr den Vers auch, Johannes 3 steht es, er muss wachsen, ich aber muss zunehmen. Also Johannes will, dass Israel Jesus erkennt, und sein einfachster Weg, das zu tun, ist zu sagen, ich muss mehr ihn in den Fokus rücken und weniger mich. Ich bin hinderlich für diese Aufgabe. Übrigens, ich habe da erst vor kurzem, muss ich sagen, herausgefunden, es gibt einen Johannistag. Kennt ihr den Johannistag? Roger nickt schon. Kennen das noch andere? Weil ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe das nicht im geringsten geahnt. Dachte mir, hey, was ist denn das? Mich hat jemand gefragt, gibt es denn einen Gottesdienst am Johannistag hier in der Gegend? Ich dachte, ich weiß nicht mal, wo der Johannistag liegt. Kann ich nicht sagen, ob es einen Gottesdienst gibt. Wisst ihr, wann der ist? Im Juni. 24. Juni war es dieses Jahr. Wisst ihr, warum das da ist? Wisst ihr das? Woran es liegt? Was? Nee, Christa nickt oder nicht? Nein. Das ist die kürzeste Nacht des Jahres. Er muss wachsen, ich muss aber abnehmen. Die kürzeste Nacht des Jahres. Danach wächst der Tag. Ja. Sehr interessant, können wir überlegen, ob wir dieses Jahr mal oder nächstes Jahr einen Gottesdienst anbieten. Es gibt Bedarf, kann ich euch sagen. Wir wissen also hier, das war sein Herz. Ja. Er wollte Jesus nicht in Szene setzen, aber in den Mittelpunkt stellen. Und dieser dienende Johannes, der kommt nämlich an den Punkt, der Kontext, warum er das hier so sagt, ist, auf einmal tritt Jesus auch auf und Jesus zieht die Leute auch an. Und auf einmal kommen wenige Leute zu Johannes. Und er sagt, naja, irgendwie ist ja ein bisschen schade, sagen die Jünger. Jünger, guck mal, der Jesus, der tauft auch, der macht auch da Sachen. Und Johannes sagt, nee, ich freue mich darüber, dass er das tut. Wir dürfen uns freuen darüber, dass er das tut, denn er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das beweist echte Demut und Freude, die wir in Johannes auch sehen, in seinem Dienst. Er arbeitete weiter, zufrieden damit, das zu tun, wozu ihn Gott gesandt hat, egal wie groß die Menschenmenge war, die um ihn herum kam. Ich glaube, dass wir einen Kontrast hier sehen zu dem, was wir eigentlich häufig erwarten würden. Ich habe hier einen Theologen zitiert, der sagt, verständlicherweise denken wir, dass wenn unser Wirken, unser Einfluss zunimmt, auch Jesus Einfluss zunehmen wird und er davon profitiert. Johannes der Täufer weiß es besser. Für ihn ist es offenbar möglich, seinen Auftrag am besten zu erfüllen, indem er selbst weniger Anerkennung bekommt. Das ist das Geheimnis eines echten Dienstes und echter Demut. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich sehr wahr. Wir leben in einer Zeit, wo Gemeinden ganz häufig versuchen, mit anderen Mitteln, nenne ich es jetzt einfach mal, oder anderen Veranstaltungen, Leute in dieses Haus zu ziehen. Hauptsache mit dem Gedanken, je mehr, desto besser. Hauptsache er wird voll, egal. Und manchmal nehmen diese Gemeinden dann auch leider Abstriche an vielen Ecken. Die machen es dann ähnlich wie einem Konzert oder einer weltlichen Veranstaltung. Ja, aber hier wird deutlich, eigentlich können wir treu sein in diesem Kleinen und das tun, was Gott uns gibt. Ja, und die Reichweite ist trotzdem gegeben. Und das kommt nochmal sehr deutlich, wenn wir gleich mehr zum Ende des Lebens von Johannes kommen. Jesus ist also der Mittelpunkt, Johannes der Scheinwerfer. Dieses Ziel hat er verfolgt bis zum letzten Moment, sage ich mal. Die Bibel gibt uns an verschiedenen Stellen schon, wir haben eigentlich von vor 3 Kapiteln gelesen, dass Johannes im Gefängnis ist. Und Johannes hat sogar in diesem Kapitel 3, ne, wo wir gerade auch drin waren, gesagt, denn Johannes war noch nicht im Gefängnis. Ja, also auch er blickt schon mal nach vorne und sagt, da kommt was, Johannes wird ins Gefängnis geschmissen. Und ich dachte mir, dass dieses Leben für Jesus, das wir an Johannes sehen, haben wir das denn seitdem nochmal? Sind wir da schon mal oder können wir das irgendwie Vergleiche ziehen? Und mir sind diese 3 Männer eingefallen. Vielleicht kennt ihr die. Vielleicht sagen die euch noch was, wir gehen gleich nochmal auf die ein. Aber der Tod von Johannes durch Herodes kam sehr überraschend und tragisch. Er war sogar für seine Nachfolge fast unerklärlich. Wie konnte das denn passieren? Die 3 Männer hier, die haben Ähnliches erlebt. Das ist ganz links von euch aus gesehen, ja, Jim Elliot, in der Mitte Keith Green und ganz außen Ronnie Smith. Diese 3 haben eine Sache mit Johannes gemeinsam, ja, mehrere Sachen mit Johannes gemeinsam, aber die haben eine Sache gemeinsam, sie haben versucht, Menschen mit der Botschaft von Jesus zu erreichen. Sie haben alles aufgegeben, um manchmal weit entfernte Menschen zu erreichen, manchmal vor Ort Menschen zu erreichen und alle in ihren jeweiligen, da wo Gott sie auch haben wollte. Jim Elliot wurde nach Ecuador geschickt, zu Indianern. Keith Green hat mit seiner Musik viele, viele Menschen erreicht und zu einer klaren Entscheidung für Jesus aufgefordert. Und Ronnie Smith ist mit seiner Frau und ihrem kleinen Kind vor über 10 Jahren nach Libyen gezogen, um dort als Chemielehrer zu arbeiten. Aber mit dem klaren Ziel, ich will die Menschen erreichen mit der Botschaft Gottes. Ich habe es ja eben schon erwähnt und ihr könnt es euch wahrscheinlich auch denken, leider verbindet diese 3 Männer eine andere Sache. Denn diese 3 sind wie Johannes auch frühzeitig gestorben. Unerwartet früh. Jim Elliot wurde von diesem Indianerstamm, wo er hingezogen ist, mit den 4 weiteren Missionaren, 1956 umgebracht. Er war 28. Keith Green starb 1982 in einem Flugzeugabsturz. Er war auch 28. Und Ronnie Smith ist 2013 beim Joggen in Libyen vor seinem Haus erschossen worden. Er war 33. Zum Glück war seine Frau und sein Kind zu dem Zeitpunkt nicht da. Und diese Geschichten und auch die Geschichte um Johannes, die lässt uns die Frage, oder mich stellt natürlich die Frage, warum? Gott, hier waren Menschen für dich unterwegs. Die haben alles getan, damit deine Botschaft rausgeht. Und Johannes hat doch auch viele Menschen getauft. Er hat auch die Menschen erreicht. Warum also passiert so eine Tragödie, Gott? Warum? Ich kann euch diese Frage nicht schnell beantworten. Und deswegen halten wir mal auf die kurze Version. Aber es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Ich weiß, dass Gott souverän ist. Gott hat alles in seiner Hand. Auch diese Situation, auch diese Männer. Und er sieht viel mehr als ich. Er weiß viel mehr als ich. Deswegen kann ich Vertrauen haben in Gott, dass diese tragischen Situationen er auch nutzen kann, um noch mehr Menschen zu erreichen als vorher. Noch mehr Menschen zu erreichen, die diese Menschen sowieso erreicht haben. Frucht entsteht hier auch nach ihrem Tod, bis heute. Ich gebe euch ein paar Beispiele, wirklich kurz. Die Frau von Jim Elliot. Jim Elliot war verheiratet, er hatte ein kleines Kind. Die Frau von Jim Elliot ist 3 Jahre nach dem Tod von Jim zu den Indianern gegangen, die ihn umgebracht haben, hat dort gelebt und missioniert. Menschen haben sich bekehrt. Elizabeth Elliot, also die Frau, die hat auch danach noch viel mehr gemacht. Aber ich will es mal kurz darauf beschränken. Sie hat einen Satz wohl immer wieder gesagt in ihren Vorträgen: In acceptance lieth peace. Ja, und die etwas längere Übersetzung ist dann: Wir werden Frieden finden, wenn wir die Umstände, in denen wir uns befinden, aus Gottes Hand nehmen. Denn Gott weiß, was gut für uns ist. Und er verliert nie die Kontrolle. Nie. Auch nicht in der Tragödie. Keith Greens Musik läuft noch immer. Seine Botschaft, die schon 40 Jahre alt ist, 50 Jahre alt ist, die wird immer noch aktuell, sogar manchmal aktueller vielleicht. Ja, ich habe zum ersten Mal von Andy Seibel Keith Green gehört und seitdem ist es auch ein fester Bestandteil in unserem Musikarsenal. Elena hört es auch sehr gerne und ich weiß, es gibt sicherlich einige von euch, die es auch hören. Er hat Menschen geprägt, damals wie heute. Seine Frucht geht weiter. Ronnie Smith, und ich muss sagen, das finde ich fast, nein, alle Geschichten sind irgendwie ein bisschen ergreifend. Ronnie Smith ist bewusst nach Libyen gezogen. Er ist Chemielehrer, er wollte die Menschen dort, denen dienen, den Kindern, den Studenten Chemie beibringen, aber er wollte genauso, dass sie die Botschaft von Gott hören. Er sagte kurz vor seinem Tod in einem Video: Ich möchte dorthin gehen, wo niemand eine Kirche finden konnte, selbst wenn er es wollte, wo niemand Zugang zu diesem Evangelium hat. Und das hat er getan. Die Frucht dieser Männer ist bis heute immer noch vorhanden. Oder wir sehen sie. Wir sehen einen Teil davon. Und wir sehen einen Teil davon nicht, weil Gott auch da wirkt, im Hintergrund, in anderen Bereichen, die wir gar nicht, die wir jetzt nicht sehen können, die wir irgendwann sehen können. Gott hat ihr Leben geprägt und hat auch ihren Tod genutzt und nutzt ihn weiter, um mehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Davon bin ich überzeugt. Von die Frage nach dem Warum, da können wir tiefer einsteigen, aber wir können jetzt schon wissen, fest überzeugt, Gott hat alles in seiner Hand, auch diese Tragödien. Und hier kommt der Kontrast. Als Mensch will ich eigentlich Selbstanerkennung. Ich will offensichtlich noch lange leben. Ich würde gerne mit meiner Familie da noch weiter wachsen, meine Kinder wachsen sehen. Ich möchte Anerkennung, ich möchte Lob, ich möchte Ruhm. Aber als Christ, der jetzt am Beispiel von Johannes sehe ich, dass ich will Jesus Bekanntheit erweitern. Ich will, dass die Leute verstehen, wer er ist. Ich will sein Lob und sein Ruhm in der Welt vergrößern, weil er uns gerettet hat. Und ich möchte am Ende dann auch hören: Gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Die drei, die ihr hier oben seht, die haben das gemacht. Die haben diese Worte gehört. Bin ich mir sehr sicher. Und sie waren genauso geprägt von dem Wort Gottes, von Jesus, wie Johannes der Täufer. Der Tod von Johannes scheint sinnlos oder halt auch unnütz. Aber ich bin mir sicher, dass Gott auch daraus viel gemacht hat. Und letztlich würde er auch Gerechtigkeit walten lassen, um das wieder gerade zu biegen. Weil es offensichtlich auch Unrecht war, ihn überhaupt ins Gefängnis zu stecken. Jetzt kommen wir ein bisschen dazu. Zu dem Text einmal von heute. Ich fand es nur wichtig, euch diesen Hintergrund zu zeigen. Johannes, der Täufer, hatte einen Auftrag und er hat ihn erfüllt. Er hat den Menschen das Wort gegeben, dass sie Jesus erkennen dürfen. Und der zweite Teil ist der Weg. Der Weg zu Gott durch Jesus. Ich lese mal die ersten 2 Verse aus unserem Text in Matthäus 14. Zu jener Zeit hörte der Vierfürst Herodes das Gerücht von Jesus und er sprach zu seinen Dienern: Das ist Johannes der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Hier kommt also, das ist die Einleitung, das ist das Setting, hier passiert was. Wir haben schon gehört, Herodes regiert in Galiläa. Er hört jetzt von Jesus und seinen Taten. Er hört das Gerücht von Jesus. In manchen Übersetzungen steht auch, er hört von dem Ruhm von Jesus, da wo Menschen zu ihm gewandert sind, viele, viele Menschen. Und er ist verwundert und schockiert über diese Berichte von Jesu Wirken. Er kann es nicht einordnen so richtig. Wer kann solche Dinge tun? Und seine beste Erklärung ist es könnte ja Johannes sein. Johannes, den ich umgebracht habe, ist jetzt von den Toten auferstanden. Er hat also nur diese eine Schlussfolgerung darauf. Und das liegt aber auch mehr daran, weil sein Gewissen ihn plagt. Und Matthäus gibt auch Einblick, warum das so ist. Ich lese noch die nächsten Verse. Denn Herodes hatte Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Darum versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde betrübt, doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er es zu geben. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. Die Geschichte, die um den Tod von Johannes, wird uns hier als Rückblick gezeigt, wie es am Anfang erwähnt hat. Herodes hört von Jesus und das ist die eigentliche Geschichte. Johannes ist bereits gestorben. Chronologisch sind wir nur bei der Reaktion von Herodes auf Jesus. Das macht es ein bisschen schwierig, weil für mich stellen sich dann halt Fragen, warum steht das jetzt hier? Warum kommt das hier? Ist das nur die Erklärung, weil Matthäus klar machen möchte, warum Herodes denkt, es ist Johannes, der auferstanden ist? Ist das vielleicht alles? Ich will heute mit euch weiterhin den Fokus auf Jesus legen. Ich will wirklich ganz im Sinne von Johannes dem Täufer den Blick nur auf Jesus legen und da weiterschauen und erklären, warum das jetzt hier so steht. Zwischen dem Ende von Kapitel 13, wo es um Jesus geht in Nazareth, zu der Geschichte, die danach jetzt kommt, die der Thomas gepredigt hatte, die Speisung der 5000, es geht um Jesus. In der Mitte geht es um Johannes? Ich glaube, es geht auch um Jesus. Zumindest als Einleitung. Daher wollen wir das jetzt auf Jesus beziehen. Aber, kurze Erklärung, ich will das natürlich nicht einfach auslassen. Ich habe die Predigt ja bewusst mit einem Teil 1 versehen, weil Teil 2 auch kommen soll. Und zwar am Montag, also Montag in einer Woche. 31.10. ist um 20 Uhr hier Gottesdienst. Und da würde ich gerne den zweiten Teil mit euch behandeln. Und da geht es dann konkret über den Tod von Johannes oder was da alles noch drin steckt. Aber heute geht es um Jesus. Wir kommen also jetzt zu dem Punkt, Herodes kann nicht einordnen, wer Jesus ist. Wir kommen dazu, Jesus tut seine Wunder, er wirkt verschiedene Sachen in der umliegenden Gegend um Galiläa. Aber man weiß nicht, wer er ist. Und das ist ein häufiger Streitgrund. Ganz häufig wird gefragt, wer ist denn dieser Jesus? Und die Menschen haben unterschiedliche Antworten. Pharisäer haben ganz wilde Theorien, die eigene Familie hat ihn so ein bisschen abgestempelt. Ja, viele haben ihn nicht erkannt oder ihm eine andere Rolle gegeben. Aber wir kommen auch ein bisschen weiter in die Thematik, wenn wir in die Parallelstellen schauen. So zum Beispiel in Markus, da steht, und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt. Sein Name wurde bekannt. Und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, es ist Elia, wieder andere aber sagten, es ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Also hier haben wir eine ganze Reihe an Auswahl, wer Jesus ist. Einmal der Auferstandene, gut, verstehen wir, warum Herodes das sagt. Elia macht auch Sinn, das ist ja die Ankündigung aus dem letzten Buch im Alten Testament, dass da einer kommen wird wie Elia. Wir wissen, das war Johannes, Jesus hat es schon bestätigt. Und der letzte Punkt ist, es ist ein Prophet. Israel denkt natürlich, Wunder geschehen, wenn Gott sie anleitet und die Propheten haben Wunder getan. Im Alten Testament ganz häufig. Aber es war mehr als das. Denn Israel wartete offensichtlich auf den Messias, aber sie haben auch eine Ankündigung dessen von Mose bekommen. In 5. Mose 18 steht nämlich, sagt Gott, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Israel wartete auf diesen Propheten, der wie Mose war, der diese Rolle einnimmt, wie Mose sag mal, in verschiedenen Aspekten. Ja. Sie wussten natürlich nicht genau, was das insgesamt bedeutet, aber es war klar, es muss ein Prophet kommen. Und wenn jetzt hier die Erklärung steht, dass manche sagen, es ist ein Prophet oder einer wie ein Prophet, dann liegt das eben daran, dass auch das als Hintergrund da ist. Die Menschen warten auf den Propheten. Und es ist eine klare Prophezeiung auf Jesus. Ganz grundlegend, vielleicht muss man das auch kurz erwähnen, der Prophet im Alten Testament war immer der, der die Worte Gottes auch gesprochen hat, ja, der die Botschaft Gottes weitergegeben hat. Er war in direktem Kontakt mit Gott, ja, so wie Mose, ja, und er brachte das Wort ins Lager nach Israel. Und so muss auch der angekündigte Prophet dieses Wort nach Israel bringen. Ja, die also das wussten, die haben sofort diese Verbindung zum Alten Testament auch hergestellt. Und dennoch merken wir, Jesus hat die richtigen oder hat Wunder getan, hat das, was ihm vorgegeben wurde, was Gott ihr auch gesagt hatte. Und dennoch schaffen die Leute es nicht zu verstehen, wer er ist. Es wird gezweifelt, es werden andere Theorien aufgestellt. Selten oder erst sehr viel später werden die richtigen Schlussfolgerungen erzielt. Und leider ist es ja heute ganz genauso. Wir leben in so einer postmodernen Gesellschaft, wo jeder letztlich entscheiden kann, wie er mit Jesus umgeht. Und das okay ist dann. Also ist es nicht okay, aber die Menschen halten es für okay. Der eine sagt, er ist Gott, und dann sagt der andere zu mir, ja, das ist okay, das ist deine Meinung. Für mich ist er Lehrer, für mich ist er Helfer, für mich ist er ein weiser Mann, ein guter Mann, der Gutes getan hat oder so. Ja, es kommt immer wieder zu der Debatte, wo kann ich denn Jesus einordnen? Ja, war er links, war er rechts, war er Pazifist? All diese Fragen über Jesus, aber kommt nie zum Kern, was es eigentlich geht. Es hilft nicht, wenn wir nicht auf seine Worte hören und sein Wirken eben nicht richtig einordnen können. Weswegen auch diese Stelle heute in Matthäus 14 so prägnant ist. Viele waren uneinig, ja. Viele hatten diese Zweifel daran, was da passiert ist. Wir hören aber jetzt auch in der Parallelstelle von Lukas, das steht in Lukas 9, dass, ähnlich wie wir es jetzt hier gelesen haben, dass Herodes danach Interesse an ihm hat. Er würde ihn gerne sehen. Ja, und das kommt im Endeffekt direkt davor, und danach sehen wir, Jesus zog sich zurück. Jesus zog sich an einen einsamen Ort zurück, wird in der Bibel berichtet. Und jetzt kommt der Wechsel in das Kapitel, oder in den Teil, den der Thomas letzte Woche gepredigt hat. Ja, Jesus zog sich an einen einsamen Ort zurück, aber es folgten ihm noch 5000 Männer plus Anhang. Thomas hat ungefähr geschätzt, und ich stimme ihm zu, wahrscheinlich eher 15.000 Menschen. Ja, mit Kinder, mit Frau, dann hast du ungefähr, kannst du auf diese Anzahl kommen. Vielleicht waren es auch weitaus mehr. Aber wie kommen denn so viele Menschen so zusammen? War es wirklich nur Jesus? Auf jeden Fall Jesus, der sie angezogen hat. Aber die Bibel sagt uns ja auch, und auch wieder, ich muss jetzt ein paar Sachen aufgreifen, die der Thomas schon gesagt hat, es steht kurz vor dem Passafest. Ja? Und das Passafest hatte zur Folge, dass Menschen nach Jerusalem gehen mussten. Also da waren viele Menschen eh schon unterwegs, ja? Richtung Jerusalem. Und das Wunder, das wir jetzt hier, oder das Jesus hier vollbringen wird, ist in gewisser Weise einzigartig. Zum einen hat es niemand in der Weise schon vorher gemacht. Gut, das könnt ihr euch vielleicht denken. Aber es ist auch die einzige Geschichte, die in allen vier Evangelien vorkommt. Die einzige. Neben Kreuzigung und Auferstehung offensichtlich. Das ist sehr signifikant. Wenn man noch weiter ein bisschen überlegt und sich das mal anschaut, dann finden wir in drei der vier Evangelien diese Geschichte um den Tod von Johannes direkt davor. Markus, Matthäus und Lukas haben beide die Geschichte von dem Tod von Johannes vor die Speisung der 5000 gesetzt. Interessant? Zufall? Ich würde sagen, sehr interessant. Nur Johannes, ne? Was passiert, was macht Johannes? Johannes macht sein eigenes Ding ganz häufig. Das Johannes-Evangelium ist da ein bisschen anders aufgestellt, aber jetzt schauen wir mal, was Johannes schreibt in seinem Kapitel vor der Speisung der 5000. Dort steht in Johannes 5, ich habe mal zwei Verse rausgezogen, ihr habt zu Johannes dem Täufer gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ein paar Verse weiter sagt dann Jesus, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also Johannes der Apostel erwähnt Johannes den Täufer, ja, genau auch vor der Geschichte um die Speisung der 5000. Es wird interessanter, wenn man jetzt nochmal weiter nach unten schaut in das Kapitel 5, denn dort steht, wenn ihr Mose glaubtet, das ist jetzt der Abschluss von diesem Kapitel, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Johannes hat es einzigartig zusammengebracht zu sagen, guck mal, Johannes hat schon von mir berichtet, ich habe ein Zeugnis, das größer ist als Johannes, und dann geht er ein paar Verse weiter und bringt noch Mose mit rein, und jetzt müssen die Dinge hier zusammenklicken, ja, wir haben die Prophezeiung, die an Mose gerichtet war, von Gott, es wird einen Propheten geben wie Mose, und jetzt erwähnt Jesus hier auch, oder das Johannes-Evangelium sagt, wenn ihr Mose nicht glaubt, warum glaubt ihr auch mir? Weil er hat von mir geschrieben. Die Prophezeiung in 5. Mose bezieht sich auf Jesus. Und die Antwort, wer tut solche Wunder? Das ist ja die Antwort, die hier ankommt. Herodes stellt sich die Frage, wer tut denn solche Wunder? Die wird jetzt in diesem nächsten Wunder beantwortet. Wir finden die Antwort hier, wenn man da nochmal genauer reinschaut. Dafür müssen wir jetzt mal kurz in den Blick auf Mose richten. Gott hatte das Volk Israel unter Mose aus Ägypten und der Sklaverei befreit. Ja, interessanterweise, das Passafest beruht eben auf diesem Auszug, auf der letzten Plage. Ja, und das erste Wunder nach der Flucht aus Ägypten ist die Speisung des Volkes in der Wüste. Denkt dran, Wüste. In den Evangelien finden wir ebenfalls die Menschen hier in der Wüste, beziehungsweise hier steht einsamer Ort, aber könnt euch denken, das ist das gleiche Wort. Der einsame Ort und die Wüste meint das Gleiche. An anderen Stellen wird es eben als Wüste übersetzt. Und sie werden von Jesus mit Nahrung versorgt. Mose hat Israel aus Ägypten befreit. Jesus tut jetzt hier dieses Wunder gleich im Anschluss an unsere Geschichte. Jesus gibt aber, also wenn Mose also die Nahrung mit Nahrung versorgt hat und Israel vor Feinden gerettet hat, gibt Jesus eben genau dieselbe Sache. Er gibt Nahrung, aber die Rettung, die er bietet, ist Versöhnung mit Gott. Den Feind, den er besiegt, ist die Sünde. Er ist größer als Mose, weil seine Rettung nicht auf einen anderen verweist, sondern auf ihn selbst. Ewige Rettung für alle, die zu ihm kommen. Er nahm den Tod am Kreuz in Kauf um unsretwillen. Wir wissen, wo diese Reise hingeht. Ja? Hier nach dieser Situation bewegt er sich mehr Richtung Jerusalem, ja? Weg von Galiläa. Auch wegen Herodes, könnte man meinen. Ja? Er nimmt den Tod am Kreuz in Kauf wegen uns. Mit aller Schuld und Sünde beladen, konnte er uns so mit Gott versöhnen. Und durch seine Auferstehung haben wir Hoffnung auf eine Ewigkeit mit ihm. Die Speisung der 5000 war auch ein Zeugnis über Jesus, über Gottes Macht. Aber es war auch für die Menge gedacht als Erkenntnis, wer er ist. Johannes, wenn er das, nachdem dieses Wunder geschehen ist, sagt Johannes in Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Sie haben es gecheckt, sie haben es verstanden. Sie haben die Sachen zusammengebracht. Mose kündigt den Prophet an, Jesus ist der Prophet. Hört auf Jesus. Ne, wenn ihr euch an die Prophezeiung nochmal erinnert, ich will meine Worte in seinen Mund legen, der soll alles reden, was ich ihm gebieten werde. Es war wichtig, auf Jesus zu hören, auf den Propheten, den Gott sandte. Und Johannes, der Täufer, der kannte den Propheten. Er lebte für ihn, er starb für ihn, ähnlich wie Keith Green, Jim Elliot und Ronnie Smith nach ihm. Sie haben erkennen dürfen, wer er ist und was er getan hat. Das hat ihr Leben verändert und geprägt. Und das Zeugnis dieser Männer, das Zeugnis von Johannes, darf uns auch dazu herausfordern. Lassen wir uns von Jesus prägen. Lasst uns anderen von Jesus erzählen. Das ist die Hauptaufgabe. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Jesus ist der Sohn Gottes, der uns liebt. Und Jesus ist der Prophet, der uns aufruft, ihm vom Tod zum Leben zu folgen. So wie Mose durch das Rote Meer folgte. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und noch heute bieten seine Worte allen, die zuhören wollen, das ewige Leben an. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, du bist groß und wunderbar und mächtig und du sitzt zur Rechten Gottes, Herr. Ich bitte dich, schenk uns Gnade. Lass uns verstehen, wer du bist. Lass uns erkennen, dass der Tod von Johannes auch da ein Zeichen ist oder ein Wegweiser zu wer du bist. Dass wir erkennen dürfen, warum das hier steht und warum wir dein Wort auch so ja, aufnehmen dürfen. Danke für alles, was du getan hast, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast und dass wir jetzt auch zu dir kommen dürfen. Hilf doch, dass wir in dieser Welt Zeugnis sein dürfen, in allen Dingen und überall. Berufe du weitere Menschen her. Lass Frucht entstehen dort, wo Tragödien entstehen, die wir nicht erklären können. Und hilf uns dabei, da weiterhin immer an dir zu bleiben. Amen.